Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem veritablen Klosterkrimi, den der Schweizer Thomas Hürlimann mit lesbar großem Vergnügen geschrieben haben muss. Es geht um die Jagd auf einen roten Diamanten. Lassen Sie sich mitnehmen. Thomas Hürlimann führt uns an. Er ist zu Gast hier in der Lesart. Herzlich willkommen. Der Schweizer Thomas Hürlimann ist nicht nur in seiner Heimat einer der berühmtesten Autoren, sondern schon seit seinem allerersten Buch, das vor gut 40 Jahren erschien, im ganzen deutschsprachigen Raum ein bewunderter Mann, geliebt von der Kritik wie vom Publikum für seine tief- und feinsinnige Prosa, überhäuft mit Preisen für seine vielen Bücher und Theaterstücke. Im vergangenen Jahr bekam er auch den Deutschen Hörspielpreis in der Kategorie Beste Unterhaltung für die Erzählung seiner Kindheit und Jugend, nämlich im Kloster Einsiedeln. Und jetzt hat Thomas Hürlimann genau hier nachgelegt mit einem fulminanten Klosterkrimi, Der rote Diamant. So heißt der Roman und wir sind jetzt mit Thomas Hürlimann in der Schweiz verbunden. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Danke für den Anruf.
Und als sich die Pforte schloss, wusste ich, das war ein Fehler. Dieser Satz, Herr Hürlimann, steht nicht im Roman, sondern das sagen Sie im Hörspiel über Ihren Eintritt im Kloster Einsiedeln. Am 3. Oktober 1963 war das, da waren Sie knapp 13. Warum wurden Sie denn überhaupt dorthin geschickt?
Ja, das hatte damit etwas zu tun, dass damals katholische Jugendliche nicht an die protestantischen oder zwillingilianisch beherrschten Kantonsschulen geschickt wurden. Also der Staat war mehr oder weniger in protestantischer Hand und wenn dann ein Katholik bildungsfähig war, dann hat man ihn, ob Junge oder Mädchen, in ein katholisches Institut oder eben in eine Klosterschule geschickt. Das war damals eigentlich ganz normal.
Viele biografische Motive haben Sie in den Roman einfließen lassen. Waren Sie auch ein Biafra anfangs im Speisesaal?
Ja, aber nur zwei Tage lang. Wir waren 8 am Tisch und die obersten beiden, die die Platten mit dem Essen entgegengenommen haben, das waren 4 Klässler, dann 2 Dritt-, 2 Zweit- und eben 2 Erstklässler, 2 Frischlinge. Und Sie können sich vorstellen, wenn da die Platten ankamen unten, da waren sie meistens schon leer, vor allem wenn das Essen gut war. Und da begann dann so eine Art von Überlebenskampf. Also genau nach dem Motto, friss oder stirb. Und da hat man dann sehr früh gelernt, zum Beispiel eine Koalition einzugehen mit einem Zweit- oder Drittklässler und dem zu versprechen, wenn ich ein Fresspaket bekomme, gebe ich dir Schokolade, aber sieh zu, dass ich auch zu einem Stück Fleisch komme.
Ein richtig böser Witz ist das mit Biafra, die Anspielung auf die Hungertragödie, natürlich ja, in den 1960er Jahren in der afrikanischen Region. Sie hätten, Herr Hürlimann, Ihren Roman ja als bitterdüsteres Kloster-Memoir schreiben können. Mit klerikaler Grausamkeit, mit Strafen, mit Unterdrückung, mit Hunger. Die Zöglinge, die werden auch schließlich zu Nummern. Sie aber machen eine Krimikomödie daraus, echt zum Schießen. Ich habe lange, lange kein solches Vergnügen gehabt wie mit Ihrem Buch. Was war hier Ihre Idee? Warum sollte das so sein?
Es ist natürlich schon einige Jahrzehnte her, dass ich dort Zögling war. Und ich bin gewissermaßen im Alter, wie das ja auch im Schlussteil des Romans erzählt wird, in diese Vergangenheit zurückgestiegen. Und das heißt, ich konnte da mit einer gewissen Distanz auf die Zeit von damals schauen. Die Erinnerung färbt das ja dann ein, gestaltet das um. Und wenn Sie sich an Ihre eigene Schulzeit erinnern, man erlebt so und so viele Tausende von Schulstunden. Man vergisst alles, aber irgendwie die komische Art und Weise eines Lehrers zu reden oder sich zu geben, die behält man. Also die Erinnerung neigt teilweise dazu, das Groteske zu behalten und das Gewöhnliche zu vergessen. Und so hat sich aus der Erinnerung das ganz von selbst ergeben.
Aber Ihr Spaß ist schon von besonderem Kaliber, Herr Hürlimann. Also es geht schon los mit umwerfendem, skurrilen Personal. Da gibt es den Präfekten Frieder, ehemaliger Schlachtergeselle, SA-Schläger, Stalingrad-Überlebender mit abgefrorenen Zehen. Und er ist so streng im Gebaren, wie er riecht, unter den Achseln, hat im Keller aber einen privaten Raum mit Disco-Kugel, wo er Roy Black und Katharina Valente hört. Und dann gibt es den Bibliothekar, Captain Silver heißt er. Natürlich hat er auch einen Papagei. Oder einen früheren, jetzt dementen Präfekten Meinradus, ein Männlein, das nur noch Patsche, Patsche murmelt, flankiert von seinem Faktotum Odo, der kichernd daneben sitzt und Cherry-Kotten-Heftchen liest. Ich könnte jetzt noch 3, 4 weitere solcher Originale aufzählen. Das ist zum Schreien komisch. Haben Sie da nicht selber ständig gegrinst beim Ausdenken und Schreiben?
Nein, eigentlich nicht. Also Sie können sich ja vorstellen, dieses Kloster war eine geschlossene Welt. Die Geschlossenheit neigt dazu, die Skurrilitäten eines Menschen oder die Besonderheiten hervorzutreiben. Zumal wir ja eigentlich keine Individuen sein sollten, vor allem wir Schüler, wir Zöglinge. Wir sollten Nummern sein, Gefäße, nach einem Wort des Apostels Paulus. Und diese Gefäße werden dann zuerst entleert und dann gefüllt mit der Mittelmeerantike oder mit dem Heiligen Geist, wie auch immer. Diese Art von Schulung haben auch die meisten Mönche mitgemacht, die dann ins Kloster eingetreten sind. Und aus solchen Gefäßen entsteht dann eben das Skurrile, eigentlich das pure Gegenteil. Wenn man den Individualismus den Leuten austreiben will, dann geschieht es, dass gerade der Individualismus seine Blüten treibt. Also ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich es treibe. Ich habe das dem abgeschrieben, wie ich mich erinnere.
Aber kommen Sie, Herr Hörlimann, also ein Bibliothekar namens Captain Silver mit Papagei, den gab es doch nicht wirklich in Klostereinsiedeln, oder?
Nein, das ist dann eine Anspielung auf Aber es gab durchaus einen sehr skurrilen Bibliothekar. Nur wenn man dann so eine Geschichte erzählt, dann, weil es ja um eine Schatzsuche geht und dieser Captain Silver kommt natürlich aus der Schatzinsel und der wahre Bibliothekar von damals, das war ein Pater Gebhardt, der wäre genauso skurril, wenn ich ihn jetzt im Maßstab 1:1 abgeschrieben hätte.
Und getoppt, Herr Willemann, wird das Ganze noch von einer eben solchen österreichischen KUK-Truppe um die Kaiserin Zita, die einmal im Jahr im Kloster anrauscht. Und damit sind wir beim roten Diamanten. Erzählen Sie mal, was ist das denn für ein Juwel und welches Geheimnis verbirgt sich dahinter?
Also diesen roten Diamanten, den hat es tatsächlich gegeben. Es gibt ihn wahrscheinlich immer noch. Und dieser Diamant gehörte zum Kronschatz der Habsburger. 1918 im November, bei der Novemberrevolution, ist es dem damaligen Kaiser Karl gelungen, den Kronschatz sozusagen rechtzeitig, bevor die Revolutionäre in die Hofburg eingedrungen sind, zu retten. Er ließ ihn dann in die Schweiz schmuggeln. Dort ist dieser Kronschatz aufgetaucht, in Zürich, in einem Banksafe. Aber das wertvollste Stück dieser Sammlung, eben der rote Diamant, war nicht dabei. Nun ist es so, dass meinem Stift, Maria zum Schnee im Roman, als Vorbild gedient hat, dieses Stift einsiedeln, war eine habsburgische Gründung. Als Zöglinge waren wir sozusagen die letzten Untertanen der Ex-Kaiserin, die in der Schweiz im Exil lebte. Und im Roman gehe ich jetzt davon aus, dass kluge Zöglinge auf die Suche nach diesem Diamanten sich machen, weil sie davon ausgehen, die könnten das fehlende Krongut, eben diesen roten Diamanten, im Stift einsiedeln, in diesem habsburgischen Stift versteckt haben.
Und jetzt geht sie also los, die wilde Jagd auf den roten Diamanten. Das dürfen wir natürlich nicht verraten, Herr Hörlimann, wie spannend das verläuft und ausgeht. Jedenfalls inszenieren sie alles wie so eine humoristisch-explosive Mischung aus Zauberberg, dem Zögling Törleß und dem Namen der Rose. Also würde so das literarische Kraftfeld aussehen, Thomas Mann, Robert Musil, Umberto Eco, in dem Sie sich bewegt haben?
Ja, das können Sie so sagen. Das eigentliche Muster des Klosterkrimis, das geht nach England zurück. Das ist schon ziemlich alt. Das hat schon E.T.A. Hoffmann auch benutzt. Und das benutzte dann wiederum Umberto Eco. Wenn man zum Beispiel einen Agatha Christie-Roman liest, dann ist das Kloster eben nicht mehr das Kloster, sondern ein Landhaus, in dem sich jetzt 10 Leute befinden und plötzlich liegt eine Leiche da. Das heißt, diese abgeschlossene Welt eignet sich für eine Schatzsuche oder eben für ein Krimi. Das ist eine überblickbare Welt wie eine Bühne und davon bin ich eigentlich ausgegangen. Mhm.
Wie es der Zufall wollte, habe ich jüngst mal wieder den Zauberberg gelesen, Herr Hürlimann. Und da gibt es ja so dieses Nunc stans, ja, das stehende Jetzt, das Immergleiche im Ablauf der Tage, der Monate, der Jahre. Bei Ihnen heißt das im Roman der ewige Tag. Jeder ist wie der vorhergehende, die Zeit steht still. War das auch tatsächlich so? Haben Sie das so empfunden, als Sie im Kloster waren?
Das habe ich sehr stark so empfunden, weil das war eigentlich die Intention dieser Schule oder dieses Klosters, in dem jeder Tag gleich ist, in dem ich mich nach vorn erinnern kann, wie es dann im Roman heißt, was war wird sein, was sein wird war, geht die lineare Zeit mehr und mehr verloren. Man ist immer im gleichen Tag wie ein Hamster im Hamsterrad und das ist so eine Art von Annäherung eben ans Ewige, an eine Zeit, die sich dreht, die nicht vergeht. Mhm. Sie dreht sich ja auch auf den runden Uhren, die an den Kirchtürmen teilweise heute noch die Zeit anzeigen. Und meine Intention war dann zu zeigen, wie in diese runde Zeit, in diese ewige Zeit, in diese fast stehende Zeit, dann eben zum einen die Vergangenheit einbricht mit der Kaiserin Zittern, zum anderen dann mehr und mehr die Neuzeit, das, was außerhalb der Mauern geschieht, 68, wie also sozusagen die Vergangenheit und die Zukunft diese runde Zeit dann stören und brechen.
Die äußere Welt dringt nämlich genauso ein, witzigerweise durch die Popmusik. Ne? Bob Dylan, The Times Are A-Changing, weht plötzlich durch die Klostermauern. Real waren es, wenn ich mich recht im Hörspiel erinnere, die Stones mit Satisfaction. Die Platte wurde eingeschmuggelt, ne?
Ja, ja. Also das war, wir hatten damals, wir sind um 5:10 aufgestanden und dann war das eine scheußliche Glocke und das war eigentlich unser erster Protest, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht mehr von dieser Glocke geweckt werden. Dann wurden in den Schlafsälen Lautsprecher eingebaut und der Präfekt hatte in seiner Zelle dann einen Plattenspieler, da konnte er eine Platte auflegen, mit der wir geweckt wurden. Das war Vivaldi. Immer wieder dasselbe aus den 4 Jahreszeiten. Irgendwann konnten wir das nicht mehr hören und ein Kamerad von mir, der hieß auch Thomas, kam aus Zürich, der brachte dem Präfekten eines Tages eine Platte in einem Umschlag von Mozart und sagte dem Präfekten, können Sie uns nicht mal Mozart auflegen frühmorgens? Und der hat dann gesagt, ja, warum nicht? Und er selbst hörte in seiner Zelle nicht, was er abspielte, aber wir hörten es dann in den Lautsprechern und morgens um 5:10 kamen dann die Stones mit I Can't Get No Satisfaction. Und da sind wir aus den Betten gesprungen und haben getanzt. Das war sozusagen der Einbruch der Neuzeit.
Und da war aber was los wahrscheinlich hinterher,
ja,
oder?
Da war etwas los und ein anderer Präfekt, der im Roman nicht auftaucht, ein sehr kluger, der sogenannte Lyzeumspräfekt, also der Präfekt für die oberen beiden Klassen, der hat sofort gesagt, das ist der Bruch. Jetzt ist es passiert.
Hatten Sie eigentlich auch einen Spitznamen? Im Roman heißen die Zöglinge ja Nase, so wird der Erzähler genannt, oder Viper, also so wie eine Schlange, sein Kumpel.
Mein Spitzname war eigentlich eine Abkürzung von Hürlimann Hürli. Und bei bei 2, 3 Freunden hieß ich dann Tommy. Thomas wurde eigentlich selten gebraucht. Das ist mir dann auch in Berlin-Kreuzberg so passiert. Ich war mal Stammgast in einer Kneipe namens Wohnzimmer an der Wiener Straße. Und da waren wir in meiner Generation, glaube ich, etwa 10 oder 15 Thomas. Das hatte einfach damit zu tun, dass der Name eben von den Nazis nicht gebraucht und dadurch war er nicht kontaminiert. Also konnte man nach dem Krieg problemlos Thomas heißen.
Und wie viele Terrikottenheftchen haben Sie für das Buch jetzt gelesen?
Nur zwei. Ja, und ich habe dann einfach die Sätze gesucht, die passen könnten. Und da hat mir eigentlich schon das erste Heft, hat dann diese Susi, die zur Tankstelle fährt und ein Biest waren, habe ich gedacht, genau das brauche ich. So konnte ich mir den Rest der Lektüre dann schenken.
Und wer jetzt zuhört und eine Sammlung davon hat, der stöber nach Jerry Cotton und die Geliebte des Don. Hier liegt nämlich ein wichtiger Schlüssel für den Fund des roten Diamanten. Diesem Heidespaß von Roman. Thomas Hürlimann hat ihn geschrieben. Im S. Fischer Verlag ist er erschienen mit 317 Seiten für 24 Euro. Thomas Hürlimann, besten Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Ich bin Mia Behrendt, ich lebe in Berlin-Kreuzberg und ich studiere Tiermedizin. Ich lese alles, was ich weiß über die Liebe von Dolly Alderton. In dem Buch geht es um die Autorin Dolly Alderton, die alles aufschreibt, was sie seit ihrem 15. Lebensjahr erlebt hat. Spielt in London und ich glaube, da kann man viel übertragen auf Berlin, auf diese Dating-Szene in Berlin. Und es geht auch viel um Freundschaften und um sie selber und ihre eigene Einschätzung von sich selber. Es ist vor allem leicht und schnell zu lesen und es macht irgendwie Spaß. Es ist nicht hochgestochen, es ist super lustig, finde ich. Es sind lustige kleine Beobachtungen drin. Ja, das gefällt mir sehr gut. Kann ich sehr empfehlen.
In Berlin hat unsere Straßenkritikerin Mia Behrendt dieses Buch gern gelesen. Alles, was ich weiß über die Liebe. Die witzige Art Autobiografie von Dolly Alderton, mehrfach preisnominiert und jetzt schon Kult, wird auch derzeit verfilmt. Dolly Alderton ist damit zum absoluten It-Girl auch geworden in den sozialen Medien. Und ja, nur mit diesem einen Buch. Auf Deutsch gibt es es Alles, was ich weiß über die Liebe im Kiwi Paperback mit 336 Seiten für 15 Euro. Aus dem Englischen übersetzt von Friederike Achilles.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt mit Literatur für den ganz jungen Nachwuchs. Ein Bilderbuch der Österreicherin Julie Völk. Arriviert, bekannte Autorin, schon lange für ihre fantasievollen Geschichten für Kinder. Jetzt gibt es Drachenregentage. Und unsere Kritikerin Silvia Schwab hat das Buch gelesen. Wir sind mit ihr verbunden. Seit Game of Thrones, Frau Schwab, finde ich Drachen ja super. Dort sehen sie aber gruseligst aus, sind feuerspeiende, gefährliche Biester. Julie Völks Buch ist schon für Kinder ab 3 empfohlen. Ich vermute, dass es hier ja doch netter zugeht mit dem Drachen, von dem erzählt wird hier, ne, oder?
Ja, natürlich. Also für Dreijährige schreibt man schon anders als für 10- oder 12- oder 15-Jährige. Außerdem geht es in Julie Völks Bilderbüchern immer sehr nett zu. Allerdings, es geht auch immer anders zu, als man es erstmal so erwartet. Dieser Drache ist nämlich eben kein feuerspeiendes Ungeheuer, auch kein rotes oder grünes Minimonster. Es gibt ja auch diesen berühmten kleinen Drachen Kokosnuss, der die Kinder begeistert. Also auch hier ganz anders. Hier ist es so ein lustig, luftig tänzelndes Schuppentier mit einem roten Regenschirm, weil es nämlich regnet, das ganze Buch durch. Also es ist ein kindlicher Riese, könnte man sagen. Sehr groß, sehr ungefährlich. Und die Ich-Erzählerin ist ein kleines Mädchen, das es sich zu Hause beim Dauerregen gemütlich machen möchte und ganz unerwartet von seinem Freund, dem Drachen Fred, gestört wird. Und der Fred, der klingelt aufdringlich und der will Würstchen und Kaffee.
Fred ist ja schon mal süß für einen Drachen als Namen. Was erleben die beiden denn so?
Ja, das ist jetzt interessant. Sie fragen, wie es weitergeht. Es geht zum Beispiel nur weiter, indem die beiden nämlich zu zweit bleiben. Es ist eine Geschichte nur um eine Freundschaft. Fred bekommt nämlich ein Problem und er muss aufs Klo. Und dann können Sie sich vorstellen, der Riesendrache, der sich auch mal auf dem Sofa regelt, aber der passt natürlich nicht auf das Klo. Und so viele sich auch zusammenquetscht. Und dann machen die beiden sich auf die Suche nach einem passenden Örtchen. Und dann überlegen sie, ob er in den städtischen Brunnen pinkeln soll. Oder an einen Baum. Nee, das ist dann für Fred doch wirklich nicht das Richtige. Dafür ist er zu fein. Und dann fliegt er mit dem Mädchen auf dem Rücken übers Meer in ein fernes Inselreich mit vielen zauberhaft zarten so Pagoden oder Teehäuschen auf kleinen Inseln. Und die werden alle von Drachen bewohnt. Und dort gibt es immer auch für Fred das passende Örtchen. Ein edles, kleines Gebäude, fast so ein Zentralbau, wie so ein Minopterus im Englischen Garten, Minikuppel und oben lugt dann sein langer Kopf heraus und unten sein noch viel längerer Schwanz.
Aber es gibt immer noch keine anderen Menschen, ja? Also nur das kleine Mädchen und die Drachen?
Es gibt nur die beiden und damit sehen wir auch, es ist eben keine groß angelegte Drachensage. Es ist nur nur, und das ist das Schöne, es konzentriert sich eben auf diese Freundschaft. Und diese Freundschaft und diese, sagen wir mal, Beziehung drückt sich vor allem dann auch in unglaublich besonderen Bildern. Aber das ist wahrscheinlich auch, schätze ich, schon mal Ihre nächste Frage, oder?
Sie haben gerade schon diese Reise so schön beschrieben. Ja. Da habe ich sofort Bilder im Kopf gehabt. Julie Völk ist ja bekannt für ihren, also berühmt für ihren Strich. Ne? Wie sieht das Ganze aus? Wie zeichnet sie diese Geschichte?
Ja, genauso. Es ist eine leise, leichte Geschichte und genauso sind diese Bilder. Die passen einfach ganz herrlich. Das sind grazile Buntstiftzeichnungen, aber die sind kombiniert mit zart schimmernder Aquarelltechnik. Also der Text ist ganz, ganz knapp. Das sind nur ein Satz pro Seite, oft auch pro Doppelseite gar keiner. Also der ist fast verzichtbar, weil die Bilder alleine schon die Geschichte erzählen. Und Julia Völk liebt die kleinen Details. Also sie liebt in der Wohnung die Gläser, die Lampen, die Vasen, die Blumen, die Kannen. Und sie liebt die Details in dem Stadtbild. Das ist so wunderbar idyllisch gezeichnet mit den Fassaden und alles so ein bisschen ziseliert. Und ganz wunderbar sind natürlich auch diese graziösen Drachenbauten mit dem kleinen Kuppeln da in dem Dracheninselreich. Also es ist alles Idylle, aber diese Idylle ist eben nicht kitschig, die ist auch nicht süßlich. Die ist augenzwinkernd aufgemischt, immer wieder mit einer Menge Ironie.
Sie haben vorhin schon gesagt, Silvia Schwab, dass die Drachen so ein beliebtes Motiv neuerer Kinderliteratur sind. Ich meine, der kleine Drache Kokosnuss, der ist nun wirklich der berühmteste vielleicht. Würden Sie denn sagen, was Julia Völk wirklich anderes macht? Also, dass so zwar was ganz Eigenes daraus wird?
Ja, also ich glaube, das ist schon dieser ganz andere Ansatz. Es ist eben nicht der Drache. Es gibt ja jetzt zum Beispiel dieses wunderbare neue Buch von Frieda Nilsson, ein Jugendbuch, Sam und Mo im Land der Lindwürmer. Also es ist ja auch ein Drache. Das sind diese, oder Cornelia Funkes Drachenreiter, das sind diese großen, tiefen Sagas, die nochmal ganz existenzielle Probleme aufbringen. Und der kleine Drache Kokosnuss erzählt eben im Grunde das Gegenteil. Das ist so ein kleiner Mini Freund, ja. Hier ist das so beides nicht. Das ist dieser riesige Drache, der zauberhaft zart gezeichnet ist und der ist eigentlich nur ein ganz normaler, allerdings überdimensionierter Freund.
Kann er denn überhaupt nicht Feuer speien oder so?
Ich gute Frage, nein. Der speit kein Feuer. Der hat ein riesenlanges Maul wie ein Krokodil und vorne auf diesem Maul sitzt so ein mini kleiner Schnurrbart, so ein gezwirbelter Schnurrbart, so ein bisschen albern vorne drauf. Also der zeichnet ihn jetzt eigentlich wieder als etwas älter aus. Aber für mich strahlt er eine unglaubliche Kindlichkeit aus mit seinem Drang, eben aufs Klo zu müssen.
Sie sehen, ich bin Game of Thrones versaut. Aber man könnte ja auch mit zum Beispiel Feuer speien und vielleicht einen Schnitzel damit braten, also sowas Nettes oder so.
Ja, es gibt natürlich tausend Ideen, aber das Tolle ist ja, dass, und das bei Julia Völk eigentlich immer so, es ist so reduziert. Ja? Es ist reduziert von der Geschichte her und unser Augenmerk geht einfach auf diese Bilder. Ich habe jetzt links neben mir eines liegen, eine Doppelseite. Da glühen die Bäume in so einem wunderbaren Gelb-Orange. Dieser Drache hat so ein Türkis und ist ganz, ganz fein gezeichnet, diese Schuppen. Im Hintergrund leicht verhangen der Himmel. Es ist ein Augenschmaus, dieses Buch.
Drachenregentage, das Kinderbuch von Julia Völk, jetzt im Gerstenberg Verlag veröffentlicht. 48 Seiten, kosten 18 Euro, für Kinder ab 3 Jahren schon empfohlen. Uns hat Silvia Schwab den Band vorgestellt. Besten Dank dafür. Ihre Besprechung, die steht nachher wie gewohnt im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Und auch im Netz finden Sie unsere neuen Klassiker, die wir Ihnen in diesem Sommer präsentieren. Epochale Romane aus der Literatur nach 1945. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk veranstalten wir diese Reihe in beiden Programmen. Und heute stellt uns Angela Gutzeit Die Wand von Marlene Haushofer vor. Ein Roman, der unbestritten jetzt schon zu den Großen des 20. Jahrhunderts gerechnet wird. Die Österreicherin Marlene Haushofer, geboren 1920, hat diesen Ruhm nur im Ansatz erlebt. Erst nach ihrem frühen Tod 1970 wurde das Buch richtig bekannt.
Sommerklassiker. Die Wand von Marlene Haushofer.
1968 las Marlene Haushofer zum ersten Mal im Radio aus ihrem Roman Die Wand. Erschienen war das Buch bereits 1963, die Resonanz jedoch zunächst mäßig. Nun aber erlebte die Autorin nach ihren eigenen Worten zum ersten Mal Erfolg. Für ihre zunächst wechselnden Verlage offensichtlich kein hinreichendes Signal, dieses Buch, das Haushofer als ihr wichtigstes bezeichnete, entsprechend zu bewerben. Erst 1983, da war die Autorin bereits seit 13 Jahren tot, begann mit einer Neuausgabe im Claßen Verlag der unaufhaltsame Siegeszug dieses Buches.
Heute am 5. November beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will.
So lesen wir auf den ersten Seiten dieses Romans, verfasst in einem lakonischen, geradezu abgeklärten Berichtsstil. Ein Ton, der zunehmend im krassen Gegensatz steht zu dem, was die namenlose Ich-Erzählerin auf der Rückseite alter Kalender und auf vergilbtem Geschäftspapier notiert. Eingeladen in die Jagdhütte ihrer Cousine Luise und deren Mann Hugo in der oberösterreichischen Berglandschaft, wartet die etwa 40-jährige Erzählerin in den Abendstunden auf die Rückkehr des Paares aus dem nahegelegenen Dorf. Als diese zu ihrem Schrecken auch bis zum nächsten Morgen nicht wieder aufgetaucht sind, macht sie sich mit dem Hund Lux auf die Suche. Aber sie kommt nicht weit. Eine unsichtbare Wand versperrt ihr den Weg. In der Ferne sieht sie Menschen und Vieh wie eingefroren in ihrer letzten Bewegung. Leben, so ihre Erkenntnis, gibt es offensichtlich nur noch dort, wo sie sich befindet, umschlossen von einer Wand. Und so ist dieser Bericht das Protokoll eines Überlebenskampfes, zu dem sich einige Tiere als Schicksalsgenossen gesellen. Das Seltsame an dieser spannenden Geschichte ist nun, dass die Ich-Erzählerin immer wieder durchblicken lässt, die Menschenferne sei ihr gar nicht so unsympathisch. Die Natur, die Tiere stünden ihr näher.
Der einzige Feind, den ich in meinem bisherigen Leben gekannt hatte, war der Mensch gewesen.
Aber plötzlich taucht ein Mann auf, vermutlich der wohl noch einzig verbliebene lebende Mensch. Die Frau erschießt ihn, nachdem dieser ihren Hund und ihren Stier erschlug. Im Feuilleton und in der Literaturwissenschaft ist viel herumgerätselt worden an dieser Geschichte. Deutet das erstarrte Leben außerhalb der Wand auf die Möglichkeit einer atomaren oder sonstigen Selbstauslöschung der Menschheit hin? Ist der Text radikal feministisch zu deuten, da die Protagonistin den Mann als Verursacher von Leid und Tod ohne ein Wimpernzucken beseitigt? Und was bedeutet eigentlich diese Wand? In einem Interview 1968 hatte sich Marlen Haushofer dazu geäußert.
Aber wissen Sie, jene Wand, die ich meine, ist eigentlich ein seelischer Zustand, der nach außen plötzlich sichtbar wird. Haben wir nicht überall Wände aufgerichtet?
Eine Art Psychokrimi also? Sicherlich eine Facette dieses faszinierenden Romans. Aber das ist es ja gerade, was große Literatur ausmacht. Marlen Haushofers Roman »Die Wand« lässt viel Raum für Interpretationen. Vor allen Dingen liest man dieses Buch heute mehr denn je mit dem etwas unguten Gefühl einer unabweisbaren Aktualität.
Unsere Sommerreihe Neue Klassiker hier in der Lesart und im Deutschlandfunk heute Marlen Haushofers Roman »Die Wand«. Im Ullstein Verlag gibt es eine günstige Taschenbuchausgabe mit 285 Seiten für 10 €. Hören Sie die Klassiker auch nach auf unserer DLF Audiothek.